Marke und Robe.
Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts Marke und Robe zu einer neuen Folge von Marke und Robe. Heute mal ausnahmsweise nur mit der Robe. Mein Lieblingsmitpodcaster, der Alexander Meissner, der liegt leider flach. Den hat hoffentlich nicht Corona, aber eine andere Atemwegserkrankung, die jetzt in der Zeit so umgeht, lahmgelegt. Deswegen ist er heute leider nicht dabei, aber dafür ein wunderbarer Gast, der Philipp Winkler. Hallo Philipp.
Ja, hallo. Freut mich heute bei euch, bei dir zu sein und ein bisschen erzählen zu können.
Genau, ich stelle euch den Philipp mal ein bisschen vor. Philipp ist ein junger Mann, Jahrgang, darf man das sagen?
95.
Sagen. Jahrgang 95, also wirklich noch jung. Und Philipp kommt aus Meizendorf, das ist so ein kleiner Ort in der Börde, hier in der Nähe von Magdeburg. Philipp ist heute hier, weil er einen interessanten Beruf ausübt, nämlich er ist Pfleger. Pfleger ist ja ein Beruf, eine Berufung, die jetzt im Moment in aller Munde ist. Eine Zeit lang wurde ständig applaudiert, dann wurde es wieder ein bisschen ruhiger und mit zunehmend der Corona-Inzidenzen ist auch die Pflege wieder in aller Munde. Wir haben in der Politik, kocht es gerade hoch. Ja, aber das ist nicht unser erstes Thema, sondern wir wollen ein bisschen über Philipp und seinen Weg in die Pflege und wie das alles da so läuft. Darüber wollen wir halt mal ein bisschen erzählen. Philipp, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
Genau, bevor ich dazu anfange, möchte ich nochmal kurz dazwischengrätschen und nochmal auf zwei, drei Begrifflichkeiten zurückkommen, die du erwähnt hast.
Ja.
Und wo sich bei den diversen Pflegeberufsverbänden die Haare jetzt schon sträuben.
Genau.
das ist nämlich ganz interessant, das ist nämlich eine Diskussion, die immer wieder auf. Ist Pflege Beruf oder Berufung? Grundsätzlich kommt die Pflege ja geschichtlich eher aus dem klösterlichen Bereich. Also wir hatten die Schwestern und auch die Krankenwärter, die früher halt eher in den Klöstern angesiedelt waren und dort sich dann halt um Verletzte gekümmert haben, um Kranke gekümmert haben. Deshalb wird häufig gerne von Berufung gesprochen. Da versuchen wir momentan uns auch klar zu differenzieren und abzugrenzen, weil wir möchten einfach, dass auch anerkannt wird, Pflege ist ein Beruf. Wie jeder andere auch, der halt nicht nur Berufung ist, sondern halt vielmehr auch Professionalität vermittelt. Und dieser Aspekt, der kommt halt häufig in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zu kurz. Wie gesagt, man hat ja auch häufig so das Gefühl, Pflege kann jeder. Man braucht nur Herz und zwei Arme. Das sind so diese Füllwörter, die gerne in Bezug von Pflege vermittelt wird. Und deshalb möchte ich da einmal kurz zwischengrätschen. genau, das andere ist Berufsbezeichnung. Ich glaube, nichts hat sich so häufig verändert wie die Berufsbezeichnung bei uns. Ich habe jetzt gelernt als Gesundheits- und Krankenpfleger. Kurzzeitig davor war es nur der Krankenpfleger. Dann gab es eine ganz kurze Zeit auch, wo es nur der Gesundheitspfleger war. Mittlerweile sind wir bei Pflegefachmann.
Ah ja.
So. Die Berufsbezeichnung, das ist das Fluktuierendste in dem ganzen Beruf, vielleicht nach der Verweildauer der einzelnen dort tätigen Personen. Genau. Wichtig ist halt hier auch nochmal zu klären, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zurück, es gibt halt viele Personen, die unter dem Begriff Pflege zusammengefasst werden, die aber mit der eigentlichen Pflege nichts zu tun haben und deshalb da auch ein bisschen differenzieren. So, jetzt nach diesen Begriffsklärungen. Einmal kurz zu meiner Vorstellung. Genau, ich bin jetzt 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Magdeburg, wie du schon gesagt hast. Kleines Dorf in der Magdeburger Börde. Ich habe 2013 mein Abitur gemacht, war damals der festen Überzeugung, ohne zu lernen, auch ein ausreichend gutes Abitur zu schreiben, um am Ende Medizin studieren zu können. Ja, dieser Überzeugung war ich, diese Überzeugung war letztendlich falsch.
Die Lehrer waren anderer Meinung, oder wie?
Ja, naja, nicht nur die Lehrer, letztendlich auch meine Ergebnisse. Also es gab halt einige Aspekte oder in einigen Fächern, wo ich mir denn doch gewünscht hätte, vielleicht in einem anderen Bundesland Abi machen zu können und nicht in Sachsen-Anhalt zu dem Zeitpunkt. Aber naja, ich habe letztendlich ein Abitur von 2,0, was jetzt auch nicht ganz schlecht ist, aber...
Ja, wollte ich gerade sagen, also ja, das reicht ja für vieles, Medizin aber
genau, wohl nicht. Ja. Genau, für Medizin reicht es dann halt leider nicht. Hm. Und dann war halt erstmal die Überlegung, gut, was machst du dann? Machst dann das, was am naheliegendsten ist, machst eine Ausbildung in der Pflege und guckst erstmal auch, ob das Ganze auch was für dich ist. Mhm. Na, weil das hat man ja auch sehr häufig von Bekannten gehört. Da beginnt jemand zu studieren, der schafft es von mir aus auch die ersten 2, 3 Jahre, beziehungsweise ersten 5 Jahre und geht dann ins PJ und merkt, ja okay, also so wirklich mit den Menschen... Es ist doch nicht meins. Mhm. Ja, viele gehen dann in die Forschung, das ist auch wunderbar, aber für den einen oder anderen ist es dann doch so, dass er halt komplett ausscheidet. Mhm. Ja. Und auch Pflegepraktika helfen da nur bedingt, weil es gibt auch unterschiedliche Ausführungen der Pflegepraktika, wo man halt unterschiedlich viel Patientenkontakt auch hat. Ah. Ja, genau, so bin ich in die Pflege gekommen und arbeite da momentan.
Und arbeitest du da in einem bestimmten Krankenhaus in oder wechselt das? Wie ist das bei dir?
Genau, also bei mir ist die Besonderheit, ich habe nach meiner Ausbildung erstmal 3 Jahre auf einer internistischen Intensivstation verbracht. Also internistisch bedeutet halt alle Erkrankungen, die mit den inneren Organen zu tun haben, wo man keine große Operation vollführt. Hm. Ja, also zum Beispiel den Herzinfarkt betreut man da. Da gibt es ja so eine kleine... mikroinvasiven Eingriffe über einen Herzkatheter, das heißt zum Beispiel, man geht über die Leiste bis zum Herz hoch und eröffnet wieder Stenosen oder ähnliches. Oder wenn eine Herzklappe nicht richtig funktioniert hat. Wenn man eine Lungenerkrankung hat und beatmet werden muss, solche Aspekte. Da habe ich gelernt, also nicht nur gelernt, aber halt auch nach meiner Ausbildung ist man dann noch nicht fertig, sondern habe noch 3 Jahre dort mir die Krankheitsbilder angeschaut und nun ja, aufgrund der allgemeinen Situation in der Pflege kam es dann irgendwann zu dem Zeitpunkt, dass ich den Überbau über der Pflege nicht mehr so direkt haben wollte. Hm. Es gab halt einige Versprechungen, die nicht erfüllt wurden. Es gab halt auch häufig nicht die Möglichkeit, Dienstpläne so zu gestalten, dass sie für alle Mitarbeiter auch interessant sind. Und das hat halt letztendlich dazu geführt, dass ich mich ein Stück weit mit dem System desolidarisiert habe und jetzt als Zeitarbeiter in der Pflege unterwegs bin. Hm.
Also praktisch angestellt bei so einer Leiharbeitsfirma und die verleihen dich dann an den Meistbietenden sozusagen. Oder kannst du das beeinflussen, wo du hin möchtest?
Ein Stück weit genauso wie du gesagt hast. Es ist so, dass ich bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt bin, also eine Arbeitnehmerüberlassungsfirma heißt es korrekt.
Wir wollen mal die korrekten Begriffe hier verwenden.
Genau, und dann halt sie mein Profil anbieten an verschiedene Häuser und die Häuser halt dementsprechend mich buchen können.
Ja.
Hier ist das interessante Konzept, je nach Region gibt es verschiedene Schlüssel, wie viel man quasi maximal bezahlen darf. Und natürlich orientieren sich die Firmen eher an der Maximalgrenze. So. Und genau, je nachdem kommt man dann halt in unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Häuser. Und ja, es gibt halt die Möglichkeit, das nur regional zu machen, im Sinne von nur Sachsen-Anhalt. Oder man macht das halt bundesweit und ich persönlich mache das bundesweit. Also ich reise quasi durch ganz Deutschland und gucke mir die unterschiedlichen Standorte an.
Ist ja wahnsinnig spannend, da kommst du ja richtig rum, oder?
Ja. Meine Firma ist jetzt eher darauf spezialisiert, dass auch eine längerfristige Vermietung stattfindet. Ja. Letztendlich geht es halt darum, es ist halt für die Entnahmehäuser deutlich angenehmer, wenn eine Person halt längere Zeit da ist, weil die kennt sich dann aus, die weiß, wo liegen welche Materialien, die weiß, okay, hier ist jetzt bei einer Hüftoperation Standard X und entsprechend Standard X wird die Arbeit gemacht. Mhm. Ja. Genau, und dadurch bin ich halt auf den Intensivstationen der Republik unterwegs.
Und wie viel verschiedene Stationen hattest du da jetzt schon so grob gerechnet, so ganz
Genau.
Pi mal Daumen?
Nee, das lässt sich sogar ganz klar an einer Hand sogar abzählen. Also mit meinem Ausbildungsbetrieb sind das 4 und ohne Ausbildungsbetrieb sind das 3. Es liegt daran, wie gesagt, meine Firma möchte halt eine möglichst langfristige Vermietung. Und jetzt durch Corona wurde nochmal der Trend zum Flexit, wie man das gerne nennt, also der Pflegeexit, nochmal ein bisschen beschleunigt. Und dadurch sind die Kliniken halt sehr daran bedacht, Personal möglichst langfristig irgendwie zu binden, um zumindest das restliche Personal nicht noch weiter, naja, einer höheren Belastung zuzuführen, damit die halt einfach länger bleiben.
Aber die Belastung muss doch, stellt es mir jedenfalls so vor, muss doch immens sein. Also wenn man das gerade jetzt, also wahrscheinlich schon vor Corona, wird das wirklich ein Knochenjob gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Aber dann jetzt mit diesen ganzen Belastungen, die da noch dazu kommen, kann man das tatsächlich ein Leben lang machen?
Das ist eine gute Frage. Das ist halt ein Beruf, der multifaktoriell einen angreift. Also man hat sowohl eine hohe physische Komponente als auch eine hohe psychische Belastungskomponente. Ja, also zum Beispiel physisch belastend ist es, einen 200-Kilo-Patienten zu mobilisieren. Ja, das heißt, entweder je nachdem, wie wach er jetzt gerade ist, auch wie sehr er erkrankt ist, im Bett zu mobilisieren. Dümmstes Beispiel, der Patient, wenn man eine Weile liegt, wir haben ja so eine verstellbaren Betten, da kann man einen Kopfteil hochstellen, weil der Patient muss ja auch irgendwie essen, macht sich im Liegen sehr schlecht, beziehungsweise birgt halt die große Gefahr, dass man sich nochmal verschluckt und das ein bisschen schlimmer ausgeht, das Verschlucken. Wenn halt ein Patient längere Zeit mit dem Oberkörper nach oben liegt, wirkt einfach die Schwerkraft und irgendwann ist er unten angekommen. Und das ist letztendlich wie bei einem Stuhl, wenn man da so langsam wegsackt, irgendwann wird es halt unbequem und irgendwann, naja, ist es halt letztendlich auch schlecht mit dem Patienten. So, und allein dafür müssen wir halt den Patienten wieder nach oben bewegen. So, das
Und
ist
das mit
halt.
200 Kilo, das ist schon, da brauchst du schon bald einen Kran, oder?
Genau.
Aber den hast du nicht.
Nee,
Flaschenzug.
leider häufig nicht. Das wäre ganz schön. Es gibt Mittel und Wege, wie man das so ein bisschen sich einfacher machen kann, einfach rückenschonender, aber ja, das ist jetzt mal ein Beispiel, was halt wirklich physisch sehr belastend ist. Psychisch sehr belastend ist halt, man hat halt viele verschiedene Krankheiten und es ist immer sehr schwer nachzuvollziehen, wie es in einem Patienten vorgeht, wenn er gerade mitten aus dem Leben, was weiß ich, der war gerade noch ganz klassisches Beispiel, passiert leider sehr, sehr häufig im Herbst. Da gehen dann die primär alten Herren auf die Leiter, schneiden den Kirschbaum und aus irgendeinem Grund, entweder Leiter hält nicht oder ähnliches, sie fallen hin.
Man sitzt auf der falschen Seite vom Ast und sägt an dem
Auch das
Ast.
manchmal.
Ja, also kenne ich aus der eigenen Bekanntschaft. Der Kollege hat seinen Baum verschneiden und dann fiel ihm auf den Kopf und er ist von der Leiter geflogen. Das war schlimm. Da war dann irgendwie der Rücken im Eimer. Kann ich mich noch dran erinnern. Aber sowas, ja, das ist dann von einer Minute auf die andere Unfall, zack.
Genau. Und wenn, also gerade jetzt ältere Personen haben ja dann noch ein paar mehr Vorerkrankungen, nehmen dann vielleicht auch blutverdünnende Medikamente, sowas wie ASS, Marcumar, Phalidrom, Eliquis, je nachdem. Und wenn da dann der Ast auf den Kopf fällt und man von der Leiter fällt, ist halt nicht nur der Rücken so ein bisschen kaputt, sondern es kann halt auch passieren, dass man im Kopf eine Blutung entwickelt. So, und das kann halt wirklich dazu führen, dass man von jetzt auf gleich nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen kann. Ja, und das sind halt so diese Momente. Oder auch sehr klassisch der junge LKW-Fahrer, der gerade vielleicht seit einem Jahr den LKW-Führerschein hat, für seine Firma unterwegs ist. LKW-Fahrer haben ja auch unschöne Arbeitsbedingungen sehr häufig. Er vielleicht gerade eingeschlafen ist, kurz, also Sekundenschlaf oder ähnliches, und mit seinem Auflieger oder mit seinem Führerhäuschen auf einem anderen Auflieger aufprallt und dann halt ohne Beine aufwacht. Ja, das sind halt so Momente, wo man dann auch selbst nochmal sein eigenes Leben nochmal so ein bisschen überdenkt und auch ein Stück weit in Frage stellt. Das ist auch ein Grund, weshalb ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habe. Also zum einen wegen der hohen Belastung innerhalb des Berufes, weil man halt wirklich sagt, wenn ich meine Kollegen angucke, diejenigen, die 60 plus sind, davon gibt es, glaube ich, nicht eine Person, die nicht mal länger als 6 Wochen krank war. Aufgrund von ja, Schädigungen am Gelenksystem, sprich Rücken, Hüfte, Knie oder halt aufgrund von psychischer Belastung. Ne? Also da gibt es halt häufig, also wie gesagt, mir fällt jetzt spontan keiner ein, der über 60 ist, sein Leben lang in diesem Beruf gearbeitet hat und nicht mal so lange krank
Ja,
war.
naja, und ich kann mir vorstellen, da wird auch dann, jedenfalls war es, so wie ich das noch kenne, eine Zeit lang so, wird wenig Rücksicht drauf genommen, ja, auf die Belange der eigenen Leute, des eigenen Pflegepersonals. Das wird dann schon, also dass man jetzt sagt, naja, Mensch, bleib doch jetzt mal 2 Wochen zu Hause, um dich mal zu erholen von was auch immer, das kann sich so ein Krankenhaus wahrscheinlich auch nicht leisten, aber da wird ja auch gar nicht drüber nachgedacht. Also, dass man da so ein bisschen mal, wie so eine Art Supervision stelle ich mir das vor, dass man sagt, da ist jetzt einer, bei dem man sich mal so ein bisschen ausquatschen kann. Man nimmt ja wahrscheinlich auch ganz viel mit nach Hause, wenn man so einen Tag im Krankenhaus ganz viele verschiedene Leiden der Patienten, das dann irgendwie da im Umkleideraum zu lassen, das kann ich mir schwierig vorstellen.
Also vollkommen richtig. Man muss sagen, es wird langsam mehr. Also es findet langsam häufiger statt, dass man zumindest die psychische Gesundheit seiner Mitarbeiter noch mal ein bisschen mehr schont und schützen will. Deshalb kommt es immer mal wieder zu Supervision. Sehr häufig geschehen die Supervisionen aber eher dann, wenn es halt im arbeitlichen Ablauf zu Problemen kam. Also wenn es Probleme mit Vorgesetzten gab oder innerhalb des Teams. Das ist halt so der primäre Fokus. Es wird halt gerne so, diese andere Komponente wird gerne mal so ein bisschen außer Acht gelassen. Wo ich halt denke, okay, dort liegt aber auch häufig ein großer Aspekt für diese Probleme innerhalb von Teams. Ne? Also man kann das beste Team haben, aber wenn die Arbeit nicht dem entspricht, was das eigene Weltbild darlegt, dann sorgt es langfristig immer dafür, dass man halt irgendwo Konflikte findet oder sieht, die vielleicht in anderen Situationen anders gelöst worden werden.
Und die siehst du wahrscheinlich, wenn du das so ansprichst, da hast du bestimmt einige, die dir da so ins Auge fallen.
Ja, also es gibt viele, viele Aspekte, wo man darüber reden muss, wo es Konflikte gibt. Also zum Beispiel, was ich sehr, sehr schade finde, sehr, sehr traurig finde, ist, dass es keine Verpflichtung gibt zur Fortbildung. Man muss halt da immer wieder gucken, es gibt gewisse Pflichtfortbildungen. Das ist in der Regel Hygiene, finde ich vollkommen korrekt. Das ist Brandschutz einmal im Jahr, das ist einmal im Jahr eine Reanimationsschulung und ansonsten sind das sehr viele rechtliche Geschichten. So, das sind halt häufig Aspekte, die muss man halt machen und da sind die Kliniken auch hinterher. Was dann allerdings fehlt, ist der Wissenstransfer aus der aktuellen Pflegeforschung. Klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, ja, das ist eine Pflegeforschung. Ne? Man kann das erforschen. Es geht da speziell beispielsweise um Delirmanagement. Ein Delir ist, wenn man jetzt als Patient, es trifft häufig Ältere, kann aber ab und zu auch mal Jüngere treffen, wenn man im Rahmen einer Blutvergiftung oder im Rahmen einer Operation und der Narkose plötzlich aufwacht, aber halt nicht mehr weiß, wo man ist, welches Datum man hat, also halt dieses klassische Verwirrtsein. Ja, das ist so ein Delir. Es kann viele unterschiedliche Aspekte haben, aber dort finde ich zum Beispiel, wird sehr wenig drüber in die Praxis wieder reingebracht. Ja, häufig ist eine Lösung, gerade auf den Intensivstationen, die Fixierung von Patienten. Und das ist halt, wie gesagt, häufig überall deutschlandweit, dass man das als primäre Lösung hat. Entweder halt die medikamentöse Fixierung oder halt die Fixierung über halt wirklich den Freiheitsentzug im Rahmen von Gurten und Strängen.
Aber das ist ja auch ein rechtliches Problem. Also da erinnere ich mich selber, bin ich ab und zu mal in Krankenhäusern als Verfahrenspfleger, wo es dann darum geht, dass das Gericht halt diese freiheitsentziehende Maßnahme genehmigen muss. Das ist ja auch noch ein Aufwand, ja, dass du dann dich dann noch mit rechtlichen Problemen auseinandersetzen musst, beziehungsweise dann kommen da noch die Leute, die dir dann erklären,
warum
nee, das
das
geht
nicht
jetzt
geht.
mal gar nicht, den hier mal länger festzubinden. Und ja, ist ja oftmals wahrscheinlich gar kein böser Wille, aber wenn man sich mal vorstellt, man liegt da selber so,
ja,
so ein Maikäfer und kann sich nicht bewegen und wacht auf und du bist da an allen möglichen Punkten bewegungsunfähig gemacht. Das ist sicherlich schon richtig, dass man da drauf guckt, aber für eure Seite, für die pflegende Seite ist es wahrscheinlich eher ein Hemmnis, dann da auch noch jetzt diese ganzen rechtlichen Probleme beachten zu müssen. Oder ist das, sagt man, das ist völlig normal, das machen wir, das ist, ja.
Genau, also da geht es halt häufig in den weiter, also in den Fortbildungen, die ich eben gerade erwähnt habe, geht es halt häufig genau um diese Punkte. Wann ist eine Fixierung gestattet, wann ist keine gestattet? Und da muss ich zum Beispiel sagen, fehlt es mir persönlich eher zu sagen, okay, was sind denn die Alternativen?
Ja.
Was kann man denn davor schon machen als Prophylaxe,
ja.
Damit es gar nicht erst zum Delir kommt, damit
ja.
man halt gerade diese Situation nicht hat. Und da ist gerade im intensivpflegerischen Bereich, gibt es viele Aspekte, die man beachten könnte, die aber auch häufig schwierig umsetzbar sind, einfach dadurch, dass das Personal nicht da ist. Das muss man auch so knallhart sagen,
ja.
wie es ist. Zum Beispiel eine wunderbare Delirprophylaxe ist es einfach, die Patienten aus dem Bett rauszuholen und mit dem mal über den Flur zu laufen.
Ja.
So, das klingt jetzt ganz simpel. Und bei Patienten in unserem Alter funktioniert das auch häufig problemlos. Jetzt ist aber das große Problem, dass man häufig nicht diese Patienten betreut, beziehungsweise diese Patienten irgendwelche akuten Schädigungen haben, sonst wären sie ja nicht auf einer Intensivstation.
Ja, ja.
Das heißt,
kannst du nicht mal eben losschicken, lauf mal über den Flur.
Genau, genau.
Ja, ja,
das heißt,
okay.
Wir haben Patienten, die entweder beatmet werden müssen, die vielleicht auch Katecholamine laufen haben, das heißt kreislaufunterstützende Medikamente, die teilweise so hochdosiert sind, dass es einer dauerhaften Reanimation gleicht.
Ne?
Gut, letzteren würde ich jetzt auch nicht mobilisieren wollen, einfach weil die Gefahr zu hoch ist. Aber bei einer leicht dosierten Katecholamintherapie kann man es trotzdem machen. Ja? Es gibt wunderbare Bilder aus England, aus den Niederlanden oder den skandinavischen Ländern, auch USA, wird ja gerne mal so als ganz schlechtes Gesundheitssystem verschrien.
Ja, ja.
Aber was die pflegerische Betreuung der Patienten dort angeht, sind die deutlich besser aufgestellt als wir in Deutschland.
Ja. Ja?
Also dort kann man halt auch mal mit einem beatmeten Patienten aufstehen und den mobilisieren. Das findet in Deutschland vereinzelt auch statt, aber vereinzelt. So.
Und wie läuft das denn? Also beatmen und mobilisieren, stelle ich mir jetzt so vor, der braucht ja seine Atem. Also er hat ja überall Schläuche.
Genau, genau.
Und kann man trotzdem.
Richtig. Also das funktioniert trotzdem. Man muss halt dementsprechend die Gerätschaften mitnehmen.
Ja.
Ja, also ohne geht es halt nicht. So, dann muss der Patient einen eigenen Atemanreiz haben.
Ja.
Es gibt halt verschiedene Beatmungsmodi, zum Beispiel der Patient atmet selber, hat aber einfach nicht genügend Kraft. Entweder weil er lange Zeit beatmet war, das ist das, was uns später noch bei den ganzen Covid-Patienten jetzt, die auf den Intensivstationen liegen, noch auf uns zukommt, das Entwöhnen vom Beatmungsgerät, also dass er halt zu wenig Kraft hat. Oder was halt auch ist, der Atemanreiz ist nicht vorhanden oder wird durch Medikamente nicht vorhanden gemacht und wird halt vollständig beatmet. Letzteren Patienten kann man halt nicht mobilisieren. Das funktioniert nicht, weil man senkt ja nicht nur den Atemanreiz, sondern man senkt halt auch den Muskeltonus und alles.
Ja,
dieser Patient, der liegt im Bett und wird von uns passiv mobilisiert. Das heißt, wir nehmen die großen Gelenke und bewegen die durch. Das ist primäre Aufgabe der Physiotherapie, aber weil je nachdem, wie das Haus aufgestellt ist, kommt die ein- bis zweimal am Tag.
So. Ja.
Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir selbst würden den ganzen Tag im Bett liegen und ein- bis zweimal am Tag kommt jemand und macht 10 Minuten mit einem Übung, ist ein bisschen wenig. Na? Deshalb versuchen wir als Pflegekräfte auf Intensivstationen das häufig auch in anderen alltäglichen Situationen mit einzubringen. Bestes Beispiel die Körperpflege.
Ne? Mhm.
Also währenddessen ich einen Patienten wasche letztendlich, sorge ich halt auch dafür, dass ich ihn durchbewege, dass ich seine, also sowohl die Finger als auch die großen Extremitäten und Schulter etc. einmal alles durchbewege, damit sich dort keine Versteifung ergibt. Ja, das ist ein großes Problem, was häufig auftritt. So. Jetzt nochmal kurzen Sprung zurück, weil ich mich jetzt ein bisschen verfahren habe. Mobilisieren.
Genau.
Da gibt es sogenannte Mobilisationstürme. Das sind Unterarm-Gehwagen, das heißt, Man stellt sich hin, legt seinen Unterarm und auch seinen Oberarm ein wenig auf den Wagen auf und greift mit seinen Händen so einen Stab. Darauf kann man sich so ein bisschen abstützen. Mhm. Ist deshalb wichtig für die Patienten, weil die häufig nicht mehr so viel Kraft in den Beinen haben. Mhm. So. An diesem Gehwagen kann ich dann ein Beatmungsgerät montieren, ein mobiles Beatmungsgerät. Das gibt es halt ganz häufig, wird jetzt zum Beispiel auch von der Bundeswehr eingesetzt für die ganzen Flugtransporte, also für die Kleeblattaktion jetzt aktuell. Ja, genau. Das hat man dran und hinter dem Patienten fährt dann meistens noch eine Pflegekraft mit den ganzen Perfusoren, also mit den ganzen Medikamenten, die trotzdem kontinuierlich in den Körper einlaufen müssen. Gibt es halt einige, je nach Erkrankung ist das halt unterschiedlich. Mhm. So. Und damit kann man den Patienten dann mobilisieren. Das Problem ist, für die Mobilisation eines Patienten brauche ich circa eine halbe Stunde Vor- und Nachbereitung. Mhm. Und ich brauche halt mindestens 3 Leute, die bei dem Patienten mit dabei sind. Mhm. Ja, eine Person, die rechts oder links von dem Patienten steht, ihn mit mobilisiert. Meistens ist das eine Aufgabe der Physiotherapie. Und dann halt noch 2 Personen. Eine Person von der pflegerischen Seite, die sich um Beatmung und die Perfusoren, also die Medikamente, kümmert. Ja. Und dann brauche ich noch eine Person, die einfach sicherheitshalber mit dem Stuhl hinterherfährt.
Ja.
Weil es kann ja immer mal sein, dass der Patient einfach merkt, okay, jetzt werden die Knie doch ein bisschen wackeliger und ich habe mich jetzt doch selbst überschätzt. Ich muss mich einfach hinsetzen.
Ja.
Weil ansonsten fällt der Patient hin. Und dann hat man das nächste Problem. Dann bricht er sich irgendwas oder irgendein Schlauch, irgendein Kabel disloziert, also zieht sich raus, hat man das nächste große Problem. So, und das ist halt der große Punkt, den wir aktuell nicht leisten können.
Ja.
Das muss man auch so sagen. Wir können das
also momentan nicht zuleisten. Ihr habt die Leute nicht, oder?
Genau.
Sind nicht genug Leute da? Also genau. Wenn man überlegt, 3 pro Patient.
Richtig. Ja, und jetzt hat man auf den Intensivstationen auch ein paar mehr Patienten.
Das war ja wahrscheinlich vor der Corona-Pandemie schon schwierig und dann kam das Virus.
Genau.
Wie ist das jetzt? Wird das überhaupt noch gemacht? Oder sagt man jetzt, kümmern wir uns primär um die ganzen vielen Patienten, die da rumliegen und die müssen dann halt irgendwann selber laufen, lernen, wieder.
Also man versucht es halt immer so gut, wie es geht, zu machen. Eine Intensivstation kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie es häufig gemacht wird. Okay, es liegt die ganze Zeit dieselbe Menge an Patienten da und die haben alle denselben pflegerischen Aufwand oder medizinischen Aufwand. Es ist halt ein System, was eher so ein bisschen wellenförmig funktioniert. Ne? Besonders am Wochenende, da ist auch die Personaldichte ein bisschen weniger, nimmt es eher ab mit dem Patienten gut. Also die Patienten werden einfach weniger, weil zum Wochenende werden die dann halt so weit mobil gemacht oder fit gemacht, dass sie dann auf eine IMC, also eine Intermediate Care, das ist so eine Zwischenintensivstation, also zwischen der Intensivstation und einer normalen Station, dass sie dahin kommen. Und wenn das Haus das nicht hat, gibt es auch ganz häufig, dann werden die halt noch ein bisschen länger auf der Intensivstation behalten. Das heißt, am Wochenende und am Montag speziell hat man meistens eine einigermaßen adäquate Nurse-Patient-Ratio, also halt Pflegekräfte, die für einen Patienten zuständig sind. So. Und
wie ist das Verhältnis unter normalen Umständen? Da gibt es doch bestimmt auch, wir sind in Deutschland, gibt es doch bestimmt auch eine gesetzliche Regelung für.
Da gibt es eine gesetzliche Regelung, aber wir sind in Deutschland, wie gesagt, was Pflege angeht, sehr, sehr rückständig. Aha. Und diese Regelung gibt es erst, seitdem Jens Spahn Gesundheitsminister ist.
Guck an.
Und zwar ist das die sogenannte PPUGV, das ist die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Und die wird jetzt stückweise auch immer weiter verschärft. So, die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung fing an, dass man gesagt hat, okay, im Intensivbereich darf eine Pflegekraft 2,5 Patienten betreuen. So, davon ist man mittlerweile abgerückt. Man ist jetzt bei, eine Pflegekraft betreut 2 Patienten im Tagdienst, das heißt von 6 bis 20 Uhr. Und im Nachtdienst ist es dann also von 20 bis 6 Uhr 1:3. Warum jetzt ein Intensivpatient im Nachtdienst weniger anspruchsvoll sein soll, ergibt sich nicht wirklich. Ja, es ist korrekt, es fallen einige Untersuchungen weg, aber man muss auch sagen, es fällt halt viel Hilfspersonal auch im Nachtdienst weg, was einfach nicht da ist.
Ja.
Und das ist jetzt ganz simpel gesagt die Versorgungskraft, die dafür sorgt, dass ausreichend Spritzen im Zimmer sind, dass ausreichend Medikamente in den Zimmern sind, dass ausreichend Inkontinenzmaterial da ist, was auch dafür sorgt, dass wenn ein Patient verstirbt, verlegt wird oder anderweitig das Bett nicht mehr belegt, dass dort alles gereinigt wird. So. Diese ganzen Leute sind im Nachtdienst nicht da. So, das heißt, die Arbeit übernehmen wir weiter und wir haben jetzt auch mehr Patienten, die wir betreuen müssen.
So. Macht nicht viel Sinn, ja?
Genau, das macht nicht viel Sinn.
Zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden.
Richtig, speziell, wenn man dann auch noch mal bedenkt, das vorhin erwähnte Delir tritt nachts besonders häufig auf. Ne? Okay. Also besonders häufig, sobald draußen die Lichter ausgehen, merkt man, okay, irgendwas passiert mit dem Patienten und er wird unruhig. Ne? Er hat das Gefühl, er muss nach Hause. Ja? Ja. Oder in den frühen Morgenstunden ganz häufig auch, ich muss doch zur Arbeit, ich muss doch jetzt aufstehen. Hält aber jetzt in dem Moment nicht mehr wissen, okay, ich bin krank, ich bin schwer krank, ich habe diverse Schläuche im Körper und ich darf nicht aufstehen, ich kann das nicht. Die dann einfach in dem Moment wirklich denken, okay, ich bin zu Hause, verdammt, ich habe verschlafen, ich muss jetzt zur Arbeit.
Und dann werden die tatsächlich aktiv oder wie muss
man sagen? Genau. Also, kommt halt immer darauf an, sind das jetzt Patienten, die komplett im Koma liegen oder halt die, die wach sind, aber anderweitig intensiv betreut werden müssen.
Ja.
Wie gesagt, wenn man jetzt beim Beatmen bleibt, ja, man hat jetzt einen Patienten, einen Covid-Patienten von mir aus, der wurde jetzt 14 Tage invasiv beatmet. So, nach 14 Tagen invasiver Beatmung, wo der Atemanreiz auch komplett gen Null gelegt wurde, einfach weil es manchmal eher problematisch ist, wenn der Patient selber mitatmet, weil es gibt halt unterschiedliche Faktoren, weshalb das jetzt problematisch sein könnte. Er atmet dazwischen, er toleriert das Beatmungsgerät nicht so, weil halt den Druck vom Beatmungsgerät und presst dagegen zum Beispiel. Kann es halt sein, dass man das komplett herunterfährt, diesen eigenen Atemanreiz. Und in den Momenten, wie gesagt, jetzt 14 Tage beatmet, davon vielleicht 5 bis 6 Tage, je nach Haus ist das unterschiedlich, geht auch mal bis 10, 12 Tage über einen Schlauch, der im Mund bis runter in die Lunge geht.
Ja.
Und dann danach wird ein Schnitt gemacht, dieser berühmte Luftröhrenschnitt. Ne? Dann kriegen die Patienten ein Loch im Hals und da kommt dann wieder so ein Schlauch rein, worüber man dann beatmet.
Ja.
So, und jetzt ist diese Beatmungszeit vorbei, zumindest wo er im Koma lag, wo er nicht ansprechbar war, wo er von vielen Einflüssen von außen abgeschottet war, einfach um möglichst gut beatmet zu werden, damit der Patient auch Lagerungen toleriert, zum Beispiel eine Bauchlage ist etwas, das machen wenige Menschen, die schlafen auch mal gerne auf dem Bauch, für viele Menschen ist es einfach sehr unangenehm. Um das zu tolerieren, macht man das halt. Und jetzt ist halt die Sache, in der Zeit, wo man ihn halt so abgeschirmt hat, ne, dafür gesorgt hat, dass er tief und fest schläft, degenerieren aber unsere Muskeln und auch unsere Atemmuskulatur. Das heißt, wir sind jetzt an dem Schritt, wo der Patient nicht das Laufen neu erlernen soll, sondern erstmal das Atmen. Und dieser Patient erwacht jetzt nach 14 Tagen. So. In der Regel ist es halt so, diese Medikamente, die man gibt, haben auch alle häufig Nebenwirkungen. Bestes Beispiel, es gibt ein Medikament, das ist sehr positiv dafür, dass man besser Luft kriegt, ne, kann aber ganz schlimme Albträume verursachen. Und zwar sehr, sehr schlimme. Ist ein Medikament, was manch einer draußen auf offener Straße sich auch so gibt. aber das hat dann auch andere Gründe. Ja, und diese Personen, die müssen halt jetzt erstmal das Atmen neu lernen und haben vielleicht noch Nebenwirkungen von diesen Medikamenten, sodass sie halt Albträume entwickeln. Und durch diese Albträume denken die halt, wie gesagt, diesen Moment, ich habe verschlafen, ich muss jetzt aufstehen. Ja. Oder meine Frau, die ist doch da hinten, die braucht aber Hilfe, die hat gerade geschrien oder gerufen. Ja. Das sind Sachen, manchmal können sie schon kommunizieren, manchmal halt eben noch nicht wirklich, also im Sinne von sprechen.
Also bist wahrscheinlich in so einem Halbdämmer, stelle ich mir das vor, wo du jetzt noch gar nicht so richtig realisierst, was läuft hier eigentlich ab.
Ja, also so stelle ich es mir auch vor. Ich persönlich kann jetzt auch nicht so wirklich mitreden.
Müsste man mal einen fragen, der das durchgemacht hat, aber der wird wahrscheinlich mal gucken, ob wir einen finden für einen der nächsten Podcasts.
Das ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal erinnern sich die Leute auch gar nicht mehr daran.
Ja. Okay.
Und wenn man denen dann erzählt, ja hier, sie haben doch meine Kollegin geschlagen, das passiert auch nicht selten, dass halt die Personen, weil die haben halt wirklich diesen fixen Gedanken in dem Moment, da hinten liegt meine Frau und die ruft um Hilfe. Und jetzt kommt halt jemand und versucht, den Patienten wieder hinzulegen, einfach weil er nicht aufstehen kann jetzt in dem Moment, weil irgendwelche Kabel gerade auf Spannung hängen oder. Dieser Patient denkt halt in dem Moment, ich werde jetzt aktiv gehindert, meiner Frau, meinem Mann oder was weiß ich zu helfen. Diese Person neben mir, die will mir jetzt Böses. Na, und dann kommt es häufig auch zu Schlägen uns gegenüber, na, also halt zu Gewalt. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, weshalb wir auch häufig fixieren.
Ja. Na? Ja.
Das Beste jetzt bei dem Patienten wäre, ihn rauszusetzen in einen Therapiestuhl oder ihn halt zu mobilisieren, mit ihm einmal über den Flur zu gehen, zu zeigen, hier, da ist nichts, da ist keiner, da ist niemand.
Genau. Na? Und das einfach, geht nicht, weil du dafür die drei Leute wieder brauchst.
Genau, dafür ist halt einfach, wie gesagt, zu wenig Personal und gerade nachts noch weniger.
Ja, na? Ja, okay.
Genau.
Und also wenn man sie eher bräuchte, sind weniger da. Das ist...
Ja, das ist halt das große Problem. Man kann es halt auch nie abschätzen, wann man jetzt mehr braucht und wann nicht. Und grundsätzlich haben wir halt das große Problem, dass wir eine Verweildauer im Beruf haben von 5 bis 6 Jahren. Das heißt, eine ausgelernte Pflegekraft, also eine dreijährig examinierte Pflegefachkraft, die auf einer Station anfängt, bleibt in der Regel, wie gesagt, 5 bis 6 Jahre in dem Beruf und entscheidet sich dann für eine Tätigkeit außerhalb der Pflege. So, und wenn man jetzt noch bedenkt, okay, wir haben aber viele Leute auch da, die machen das schon 20, 30 Jahre, sieht man auch, man hat eine gewisse Gruppe, die sehr schnell wieder den Beruf verlässt.
Ja.
So,
und woran liegt das?
Das sind die Begleitumstände. Also zum einen.
Also nicht unbedingt das Geld nur?
Beim Geld muss man so ein bisschen auch unterscheiden. Es gibt halt viele verschiedene Träger in Deutschland. Mhm. Es gibt die privaten Träger, es gibt die kommunalen Träger, es gibt die Länder als Träger und es gibt die Kirchen als Träger.
Ja.
So. Das sind halt viele verschiedene Töpfe und viele verschiedene Bezahlmechanismen, Bezahlmethoden. Aktuell verdient man, glaube ich, als Pflegekraft bei privaten Trägern dann am besten, wenn man einmal schon mal angekündigt hat, man kündigt. So.
Okay.
Weil dann kommt man in ein Verhandlungsgespräch, wo man vielleicht nochmal mehr rausbekommen kann. Das hat man jetzt bei kommunalen und landeseigenen Trägern eher weniger. Am wenigsten verdient man, wie gesagt, auch wieder je nach Träger, eher so bei den karitativen Einrichtungen. Ne? Also ja, bei kirchlichen Trägern.
Ja. Aber ist da die Fluktuation genauso hoch? Ich kann mir vorstellen, da sind ja dann teilweise wahrscheinlich ja noch eher Glaubensangehörige, die das dann aus religiöser Überzeugung vielleicht machen, oder ist das, nimmt sich das nichts? Diese Fluktuation.
Nein, das nimmt sich nichts, und auch in dem Bereich muss man halt sagen, genauso wie in der gesamten Bevölkerung deutschlandweit nimmt auch an den kirchlichen Trägern eher die Zugehörigkeit zu einer Religion ab. Na, das relativiert sich alles. Man muss dann noch sagen, es sind halt auch die Arbeitsbedingungen, die mit einspielen. Wie gesagt, man ist Beschimpfungen ausgesetzt von den Patienten, man ist Schlägen ausgesetzt von den Patienten. Und wir haben in Deutschland häufig so diese All-Inclusive-Mentalität.
Ja.
Ja. Okay, ich bin jetzt im Krankenhaus, ich kriege jetzt alles.
Ja.
Egal, was ich möchte, ich bekomme das. Das ist zum Beispiel auf Normalstationen sehr stark ausgeprägt. Da haben wir dann zum Beispiel den jungen Mann, der beim Fußballspielen umgeknickt ist, mit seinem Unterarm irgendwo hängen geblieben ist, den sich gebrochen hat, der jetzt für die Operation halt im Krankenhaus ist und eigentlich aufstehen kann, sich das Fenster öffnen und schließen kann. Der dann aber da sitzt mit seinem Handy in der Hand und sagt, können Sie mal das Fenster zumachen? So, das sind halt häufig so Sachen, das mag jetzt eine Kleinigkeit sein. Und das mag jetzt auch für viele so klingen wie, ja und, dann mache ich halt das Fenster zu.
Nee, nee.
Das ist korrekt, aber man muss bedenken, auf den Normalstationen haben wir eben nicht dieses 1:2 bzw. 1:3, sondern 1:12 und im Nachtdienst 1:20. So, das heißt, diese simple Tätigkeit des Fensterschließens, ja, die ja wirklich nicht anspruchsvoll ist, die auch vermutlich eher weniger Zeit in Anspruch nimmt, die aber die Person selber machen kann, summiert sich auf.
Ja.
So, und
also 50 Mal am Tag das Fenster schließen, dann bist du auch.
Genau, oder öffnen wieder.
Können wir alle mal zusammenrechnen, ja, oder reichen Sie mir mal dieses und holen Sie mir mal jenes.
Genau, und das halt, wie gesagt, das ist vollkommen verständlich bei Patienten, die das nicht können.
Ja.
Da machen wir das auch, ohne irgendwie großartig zu diskutieren. Wir werden es auch bei ihm machen, ne? Ohne zu diskutieren, einfach weil wir wissen.
Also wirst du ihm jetzt nicht sagen, komm, mach dein Fenster alleine zu.
Ja, genau, das werden wir nicht machen, weil da ist dann der Servicegedanke auch da. Aber man muss einfach sagen, das ist Zeit, die dafür drauf geht, den Großvater oder der Oma im Nebenzimmer jetzt gerade zu helfen, auf Toilette zu gehen. Und ganz interessant ist, gerade diese ältere Generation hat häufig so schon diesen Gedanken, ach, die sind überlastet, ich mache das mal lieber alleine. So, und besonders diese ältere Generation ist eigentlich die Generation, die wegen allem klingeln sollte, weil gerade die stehen dann eher in Dunkelheit auf, übersehen, dass sie da vielleicht noch ihren Rollator hingestellt haben und stürzen dann über den. Und sorgen dann dafür, dass sie länger im Krankenhaus bleiben müssen oder, weil sie sich nochmal mehr verletzt haben. Also wir haben da eine sehr interessante Entwicklung auch diesbezüglich. Dann muss man auch sagen, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, die sehr häufig von 9 to 5 arbeitet und Montag bis Freitag. Am Freitag dann vielleicht auch nur bis 13 Uhr, weil dafür hat man an einem anderen Tag vielleicht ein bisschen länger gemacht oder man hat halt 35-Stunden-Woche oder weniger und dadurch arbeitet man am Freitag weniger. Das ist was, was wir nicht haben. Wir haben Montag bis Sonntag von 6 bis 6. Ja, das heißt, wir haben wirklich durchgehend immer jemanden da. Und dafür, dass durchgehend immer jemand da ist, bedeutet das auch, dass jemand am Wochenende arbeiten muss. Das sind halt Aspekte, die sehr unattraktiv sind in der heutigen Zeit, wo man halt gucken muss, dass man das vielleicht nochmal anders auffängt, nochmal anders belohnt und Anreize dafür setzt, auch das zu machen. Wir haben hier das große Problem, in den Tarifverträgen, beispielsweise mein ehemaliger Arbeitgeber hatte einen Tarifvertrag angeglichen an den öffentlichen Dienst. Und dort war es dann so, dass man für diese Mehrarbeit, man bekommt zwar einen kleinen Zuschlag, das sind so an einem Samstag sind es, glaube ich, 25 Cent pro Stunde, die man mehr verdient, die aber voll versteuert werden, weil der Arbeitgeber halt gesagt hat, okay, ihr bekommt dafür 6 Tage mehr Urlaub, wenn ihr das ganze Jahr über macht. Das heißt, alle 2 Monate hat man einen Tag mehr Urlaub bekommen. Und dafür geht man halt einen sehr hohen Kompromiss ein. Also man verzichtet dafür, dass man regelmäßig zum Sportverein gehen kann, weil man kann halt, also ich habe früher gerne mal Fußball gespielt.
Ja,
Ja,
Fußball spielt man ja normal, die Spiele sind sonntags, Training ist abends.
genau, Spiele sind
Man müsste.
sonntags, Training abends, unter der Woche. Und dann ist es halt so, die ganzen Arbeitgeber versuchen möglichst familienfreundlich zu sein. Das heißt, man gibt die Schichten, die in der Woche eher spät sind, denjenigen, die vielleicht keine eigenen Kinder haben. Und am Wochenende lässt man dann auch vielleicht häufiger mal die arbeiten, die auch keine Kinder haben. So, und dadurch ist es gerade für junge Leute sehr unattraktiv, in die Pflege zu gehen, weil man halt einfach sagt, okay, ich kriege jetzt 25 Cent mehr pro Stunde. Hey, das sind bei einem 8-Stunden-Tag sind das 2 Euro, die ich mehr brutto habe, ja, wenn das versteuert und Sozialbeiträge abgegangen sind, ist das vielleicht 1 Euro, der am Ende effektiv rauskommt. Am Sonntag hat man dann vielleicht 35% Zuschlag, das ist auch nicht viel mehr. Das ist halt nicht attraktiv, an den Tagen zu arbeiten. Deshalb hat man halt, wie gesagt, diese vielen Jungen, die halt aus dem Beruf rausgehen und halt die Älteren, die machen es einfach weiter, weil sie sind es gewohnt, um es mal so zu sagen. Ja.
Das heißt, wenn du so eine bestimmte Hürde da übersprungen hast, das eine Weile gemacht hast, dann hast du dich mehr oder weniger damit abgefunden,
Genau.
wahrscheinlich, dass du so ein bisschen der Zombie im Freundeskreis bist und immer nur
Richtig.
ausnahmsweise mal. Also ich erinnere mich, meine Tante, die war Krankenschwester und die war ganz oft Weihnachten nicht dabei. Ja, wir haben es nie verstanden, so wirklich. Es hieß dann, ja, die muss halt arbeiten, aber also das fällt schon auf, ja, und das ist auch irgendwie.
Ja, genau das. Das erlebe ich auch häufig im Freundeskreis, gerade bei denen, die halt niemanden sonst haben, der in Schichten arbeitet. Es fehlt häufig das Verständnis, dass man jetzt an Weihnachten nicht da ist, dass man jetzt zu dem Geburtstag nicht kann, weil der Dienstplan, der dann und dann geschrieben wurde, halt einfach sagt, nee, tut mir leid, du musst an dem Tag arbeiten. Und dann auch noch jemanden gerade für unattraktive Schichten zu finden, der den übernimmt, ist halt sehr, sehr schwierig. Das ist immer ein bisschen problematisch. Also deshalb, wenn ihr da draußen irgendwen habt, der in Schichten arbeitet, teilt ihn am besten so 2, 3 Monate vorher mit, dass ihr dann und dann irgendwas plant, weil dann kann er das besser einplanen. Ja, zumindest wenn es so hochvolatile Schichten sind, wie jetzt im Gesundheitssystem, dann auf jeden Fall so früh vorher schon mal Bescheid sagen.
Nee, flexibel ist anders.
Doch, ja, also, wir sind sehr, sehr flexibel für den Arbeitgeber.
Für den Arbeitgeber. Aber
so im privaten Umfeld eher
okay. Okay. Gibt es da Ideen? Hast du da Vorstellungen, was man da irgendwie so besser machen könnte, wie man das vielleicht so hinkriegen könnte, dass sich mehr auch junge Leute für den Beruf interessieren? Und das ist ja auch sicherlich ein spannender, faszinierender Beruf. Auch abwechslungsreich, kann ich mir vorstellen, aber dass man eben sagt, so muss das ja irgendwie auch mal familienfreundlich, menschenfreundlich, sage ich mal, gestalten können. Gibt es da so Überlegungen bei euch?
Ja, also was man grundsätzlich muss man drüber reden, dass man ein Anreizsystem wieder schafft, also dass man halt wirklich Interesse hat, auch diese unattraktiven Schichten zu übernehmen. Also, das ist mit den aktuellen Zuschlägen nicht gegeben. Demzufolge müsste man die aktuellen Zuschläge erhöhen, beziehungsweise, das ist ja Tarifautonomie, also das hängt halt damit zusammen, wie Verdi oder der Bochumer Bund, das sind die beiden Gewerkschaften innerhalb des Gesundheitswesens, wie die halt damit verhandeln mit den einzelnen Trägern. Mhm. Das heißt, das wäre eine Option, dass man darüber geht. Und wenn man das jetzt als Politik gesamtgesellschaftlich als Notwendigkeit sieht, muss man einfach darüber reden, inwiefern man vielleicht Steuern oder Sozialabgaben gerade in dem Bereich reduziert. Mhm. Ja? Wie gesagt, ich bin großer Fan davon Tarifautonomie. Es gibt halt verschiedene Verhandler, die miteinander am Tisch sitzen und auch entsprechend der eigenen Wirtschaftlichkeit entscheiden, gut, okay, wir machen das so oder so. Ja, kann ja auch sein, dass man einen gewissen niedrigeren Lohn in Kauf nimmt, wenn dafür eine andere Kompensation hinzukommt. Kann ja immer sein. Deshalb, das ist Aufgabe der Tarifparteien. Aber von politischer Seite sollte man überlegen, ob man diesen Mechanismus nimmt, um da nochmal für zu sorgen. Außerdem sollte man, glaube ich, auch nochmal stark darauf gucken und achten, wir haben sehr viele Pflegehilfskräfte in Deutschland. Das ist grundsätzlich auch interessant, so als Skillmix. Wie gesagt, diese Tätigkeit, Patient geht und das sind jetzt die ganzen Schläuche, die wieder aufbereitet werden müssen, die geputzt werden müssen und. Dafür brauche ich keine dreijährige Ausbildung. Beziehungsweise dann noch eine zweijährige Weiterbildung, sich darauf zu spezialisieren. Sondern das kann halt jemand machen, der angelernt wurde, der halt Bescheid weiß, das ist Desinfektionsmittel A für den und den Bereich, das ist Desinfektionsmittel B für den und den Bereich. Ja? Oder gerade halt auf den normalen Stationen Pflegehilfskräfte, die diese Klingeln ablaufen. Ne? Die halt einfach dann hingehen und auch von mir aus dem Patienten, der da im Bett liegt und eigentlich nur seinen Arm gebrochen hat, der selber aufstehen könnte und das Fenster schließen könnte, die dem das Fenster auch zumachen.
Ja. Also,
das ist auch grundsätzlich, wie gesagt, eine gute Idee. Hier müssen wir allerdings darauf gucken, darauf achten, dass man die Lohnabstände anders gestaltet.
Ja.
Ja, also es ist halt für viele Hilfskräfte unattraktiv, noch die Ausbildung zu machen, weil letzten Endes kommen die mit 200 Euro netto mehr raus und sagen sich, ja, aber für die 200 Euro netto mehr muss ich erstens Nachtschichten machen. Das ist ja für viele Hilfskräfte momentan nicht der Fall.
Ja.
Das heißt, ich bin von zwei Schichten in drei Schichten auf einmal,
habe
nur wenig mehr davon.
Ja.
Und ich habe viel mehr Verantwortung, weil, so wie wir vorhin schon über das Fixieren gesprochen haben, vieles, was ich mache, stehe ich mit einem Bein quasi im Gefängnis. Ne? Also ich begehe jeden Tag Körperverletzungen. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Ja.
Immer wenn ich eine Nadel irgendjemanden in den Körper schiebe, auch ich gehe ja davon aus, dass er dem zustimmt, gerade jetzt, wenn er nicht mehr in der Lage ist, das aktiv zu kommunizieren.
Ja, genau.
Es ist aber halt trotzdem immer wieder so ein Spagat. Ja? Und das sind halt immer wieder Sachen, wo dann gerade Pflegehilfskräfte sagen, ja, warum soll ich das machen? Also zum einen, ich habe das Problem, wenn irgendwas schief läuft, bin ich dran.
Ja.
Und ich habe halt nicht eine dementsprechend hohe Kompensation für die Strafen, die dem vielleicht auch gegenüberstehen. Ja, das sind halt häufig so die Gedankengänge. Oder auch, ich habe dann halt wirklich die Verantwortung für ein Leben. Auch diese Vorstellung ist für viele häufig so, dass sie sagen, das weiß ich nicht, ob ich das zu dem Gehalt auch machen möchte. Ja, wenn ich halt vorher weniger Verantwortung habe und fast dasselbe verdiene. Also da müsste man nochmal rangehen und gucken, dass man da die Abstände erhöht. Und Es gibt ja jetzt auch demnächst eine neue Regierung, die ja festgesetzt hat, dass sie den Mindestlohn erhöhen möchten auf 12 Euro.
Ja.
Ja. Auch darüber muss man sprechen. Es gibt ja auch einen schon vorher beschlossenen Pflegemindestlohn.
Ja,
So.
genau.
Und der beträgt für Hilfskräfte 12,40 Euro und für Fachkräfte, also wirklich eine Person, die 3 Jahre gelernt hat, 15 Euro.
Okay, das ist
So.
jetzt nicht so der Sprung.
Genau. Wenn ich jetzt bedenke, okay, ich kann als ja, ohne Ausbildung irgendwo für 12 Euro arbeiten oder für 15 Euro, habe dafür aber 3 Jahre Ausbildung drangehangen, das ist nicht attraktiv. Ja,
Na
wie
klar,
gesagt.
ja.
So, und weil ich halt immer noch der Meinung bin, das sollten die Tarifparteien untereinander klären, glaube ich, dass da das Absenken der Sozialversicherungsbeiträge bzw. der Steuern für diese Berufsgruppe, die man sich ja wünscht, die man auch dringend braucht, sinnvoll wäre. Ja, weil wir haben ein erhebliches Problem. Die letzten Zahlen gehen davon aus, dass wir circa 40.000 bis 50.000 Pflegekräfte mehr brauchen. Und das sind die konservativen Schätzungen. Ja, wenn wir jetzt die Schätzungen von Verdi, vom Deutschen Pflegeverband oder Co. nehmen, sind wir da bei sechsstelligen Zahlen,
Ja.
die wir mehr brauchen. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal die Altersstruktur angucken, derjenigen, die in der Pflege arbeiten, sehen wir ganz klar, dass die nächsten 10, 15 Jahre kritisch werden, weil viele in Rente gehen und zeitgleich haben wir die ganze Babyboomer-Generation, die jetzt alt werden. Also
Ja.
die älter werden und alt werden ist grundsätzlich nicht schlimm, nur das Krankwerden kommt halt noch hinzu.
Naja, und
Ja?
das kommt ja irgendwie zwangsläufig,
Genau.
wenn man
Und
sich mal so die Statistiken, wir werden ja nicht durchschnittlich nicht gesünder, sondern wir werden ja dann
richtig.
zumindest mit zunehmendem Alter kommen die Gebrechen. Das ist ja nur,
So ist das
so ist
leider.
das. Ja, klar. Also da muss viel getan werden, kann ich mir vorstellen. Das ist
Das auf jeden Fall.
eine Mammutaufgabe, die da vor uns allen liegt. Ja, ich denke mal, da reicht es nicht einfach mal, sich bei Corona hinzustellen, ein bisschen zu applaudieren und zu sagen, ihr macht das alles ganz toll. Das ist ja jetzt, ich glaube jetzt, Corona ist ja auch so ein Ding, das ist wie so ein Brennglas. Da sieht man diese ganzen Probleme einfach mal, weil es auch im Fokus der Öffentlichkeit steht. Aber die gab es ja schon immer, denke ich mal, diese Probleme, die jetzt nur noch einfach sich verstärkt haben, durch die zusätzlichen Massen, die jetzt plötzlich in den Intensivstationen und oft in den Krankenhäusern mehr geworden sind und der Aufwand, der da mehr geworden ist. Aber ich denke mal, die Probleme gab es schon vorher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine Sache, wenn wir uns jetzt zum Beispiel, es gibt unzählige Personen, die ich jetzt aufzählen könnte, ob das jetzt Jana Lange ist,
Ja.
die, ich glaube, 2016 oder 2015 bei Hart aber fair mit dabei war. Ja, also eine Pflegekraft, die im OP arbeitet und dort einmal auf Twitter ihren ganzen Frust einmal rausgelassen hat. Ne? Oder ob das Alexander Jorde ist, der der Kanzlerin bei der Gesprächsrunde auch mal die Leviten gelesen hat, ganz
Ja.
klar gesagt hat, hey, hier liegen Patienten stundenlang in ihren eigenen Ausscheidungen,
Ja.
einfach weil nicht genügend Personal da ist. Also es sind
Ja.
jetzt keine Sachen, die jetzt neu aufkommen. Was wir jetzt halt einfach als großes Problem zusätzlich haben, ist, dass jetzt viele Pflegekräfte sagen, ja, tschüss. Also ich habe jetzt echt keine Lust mehr, weil das sind Probleme, die jahrelang bekannt sind und jetzt auf einmal, jetzt kommt ein Pflegebonus. Ja, jetzt habt ihr hier 1.500 Euro mal netto,
Ja.
ja. Und jetzt ist wieder gut. Na, die nächsten 10 Jahre passiert nichts. Gut, okay. Nächstes Jahr soll ja auch noch mal ein Bonus kommen von 3.000 Euro. Aber auch da muss man sagen, die Bonuszahlungen haben große Probleme. Zum einen, sie sind nicht, also die Zielgenauigkeit ist ein bisschen fraglich. Ne? Also wir haben halt grundsätzlich, egal in welchem Setting, also egal ob das die stationäre Akutpflege ist, die ambulante Akutpflege, also stationäre Akutpflege, Krankenhaus, ambulante Akutpflege, diese mobilen Krankenpflegedienste, ob das in der ambulanten Altenpflege ist, das sind die Altenpflegedienste, die umherfahren, oder halt auch so Tageskliniken, ähnliches, oder in der stationären Langzeitpflege, bekannt sind da halt Altenheime oder Beatmungs-WGs oder ähnliches. Überall haben wir den Mangel. Überall haben wir das große Problem, dass die Leute rausgehen, also vor allem das Fachpersonal rausgeht und dafür häufig ungelernte oder nur angelernte Leute nachkommen. Ja, wir hatten jetzt hier in Sachsen-Anhalt auch den Fall, dass bei einem Pflegedienst über 30 Pflegemitarbeiter oder ich weiß nicht, wie sie es genannt haben in einem Vollstimmeartikel, ungeimpft sind. Und dieser Euphemismus von Pflegemitarbeiter zeigt eigentlich ganz klar, okay, es handelt sich dabei nicht um Fachkräfte, sondern es handelt sich dabei um angelerntes Personal, wo man halt auch nochmal drüber sprechen muss, ne? Inwiefern wir das haben möchten, weil es sorgt nämlich genau dafür. Wir bringen die Pflege immer weiter an den Punkt, dass dort Menschen arbeiten, die irgendwo anders nichts geworden sind. Ja, es gab letztes Jahr auch diese wunderbare Kampagne Ehrenpflegers vom BMFS, also Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen und was da alles noch, ich habe das jetzt nicht im Kopf, was da alles noch für Personen genannt werden, die das zusammen mit dem Arbeitsministerium und dem Gesundheitsministerium aufgelegt haben. Da wird auch wieder eine Person gezeigt, der mehrfach schon seine Ausbildung abgebrochen hat, eigentlich keinen Bock auf den Beruf hat, der das nur jetzt macht, um schnell mal ein bisschen Cash zu kriegen und dann irgendwas anderes zu machen. Damit zieht man die falschen Leute an. Ja? Zeitgleich haben wir das große Problem, dass wir Pflegestudierende haben, die, wie gesagt, die studieren Pflege, die möchten das halt auf ein anderes Niveau bringen und die kriegen während ihren Pflichtpraktikas keine Entlohnung. Die müssen 2600 Stunden Pflichtpraktikas absolvieren, die halt komplett unentlohnt sind. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, das zu studieren, habe ich erhebliche Einbußen im Gehalt, weil ich könnte auch die Ausbildung machen, die hingegen ganz gut bezahlt ist.
Ja, ja.
Also momentan kommt man, glaube ich, im dritten Lehrjahr über 1000 Euro netto raus bei der Ausbildung. Das ist wunderbar.
Ganz vernünftig.
Ja. Also wie gesagt, da ist nicht das Problem primär die Bezahlung, sondern die Rahmenbedingungen, wo man halt drüber sprechen muss. Und grundsätzlich sollten wir uns da echt Gedanken machen. Es gibt auch diverse Studien, so zum Beispiel aus der Schweiz oder auch aus Australien, New South Wales, die ganz klar gezeigt haben, wenn man mehr höher qualifiziertes Pflegepersonal hat, na, und das einsetzt, dann wirkt sich das nicht netto null aus, sondern es wirkt sich sogar positiv aus für die Sozialversicherung. Ganz einfach, weil man weniger Langzeitfolgen hat.
Ja.
Ne, ist ja auch ein schöner Begriff, der momentan gerne mal kursiert, Langzeitfolgen.
Genau.
Es wird ja zum Beispiel auch darüber gesprochen, ob man die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung momentan aussetzen möchte. Weil man der Meinung ist, eine schlechte Behandlung ist immer noch besser als keine Behandlung.
Ja.
Das ist in diesem Fall, also so leid es jetzt tut, aber das ist komplett falsch.
Ja.
Weil du hast halt das große Problem. Du hast jetzt, wie gesagt, den 40-Jährigen, der ungeimpft jetzt ein Intensivbett benötigt, ne? Und du hast den 85-Jährigen, der geimpft das Intensivbett benötigt. So. Du wirst jetzt beide aufnehmen, weil du jetzt diese Verordnung aussetzt. Jetzt ist das große Problem, der 85-Jährige, der hat noch eine Herzinsuffizienz oder. Irgendwelchen Kram noch drumherum. Der 45-Jährige, ja, vielleicht ein bisschen Bluthochdruck sonst oder ein bisschen Übergewicht noch dazu. Ja. Nichts Gravierendes. Wenn du dich jetzt um beide kümmern musst, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird der 85-Jährige so oder so sterben. So hart wie das jetzt klingt. Ja? Du musst dich jetzt aber um beide kümmern. Das heißt, du wendest deine Zeit für beide Patienten auf und hast zusätzlich halt noch mehr. Weil wir heben es ja auf, dass man nur noch zwei betreuen soll. Dann sorgst du dafür, dass auch der 45-Jährige, auch wenn er das vielleicht selbst verschuldet hat, ähnliches kann man darüber diskutieren, das ist aber jetzt nicht meine Aufgabe, ich bin nur dafür da, um die zu behandeln. Du sorgst aber dafür, dass du dich jetzt auch um denjenigen kümmerst, der eigentlich aussichtslos ist, sorgst du dafür, dass derjenige, der noch das bessere Outcome hätte, weniger Zeit bekommt, ich mit dem halt nicht irgendwelche Bewegungsübungen machen kann, etc.
Damit verschlechterst du seine Chancen auch eher noch.
Ja. Genau, man verschlechtert seine Chancen und man verschlechtert nicht nur seine Chancen, das Ding überhaupt zu überleben, sondern man verschlechtert auch noch seine Chancen, danach wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Man verschlechtert halt seine Chancen, einigermaßen unbeschadet da rauszukommen. Und das ist halt das große Problem, was wir haben. Das ist halt schwierig, deshalb wäre es vielleicht auch ganz angebracht, wenn der Ethikrat und nicht nur die DIVI, dass die beiden sich vielleicht mal zusammensetzen und da jetzt eine Triage-Richtlinie rausgeben. Weil so wie es aktuell aussieht, laufen wir halt einfach darauf hin. Ja? Wir haben unkontrolliert hohe Fallzahlen, wo meiner Meinung nach das große Problem ist, dass man lange Zeit das Testen eingestellt hat. Das war ein großes Problem.
Da stimme ich dir absolut zu.
Wir haben eine viel zu geringe Impfquote, wo man auch sagen muss, die Angebote hätten niedrigschwelliger sein müssen. Ich meine, da ist die FDP auch sehr häufig für ausgelacht worden, dass man sagt, hier ab im Kaufhaus und naja, zack, impfen. Ja.
Noch eine Bratwurst dazu
und genau, zack. Irgendein Anreizsystem, ja, dass die einfach sagen, ja, okay, gut, mache ich.
Ja.
Ja, oder dass man einfach mit einem Impfbus ja, in die Gebiete fährt, wo vielleicht auch sprachliche Barrieren sind. Mhm. Ne? Dass man da einfach genau aufklärt und dann mit einem Dolmetscher mhm, halt denen alles erklärt, was passiert. Ich mhm, weiß noch hier, wenn ich Richtung Olgenstedt rausfahre, da hing lange Zeit von, also in so einem Schaukasten, ein Plakat, wo auf Russisch drauf stand, dass man sich bitte impfen lassen soll.
Mhm.
Fand ich super. Wie gesagt, aber da hätte man vielleicht nochmal tiefer gehen müssen und noch niedrigschwelliger. Einfach mhm, mit dem Bus gerade in die Gebiete, wo man jetzt merkt, okay, da ist vielleicht auch eine besonders niedrigere Impfquote oder ja, dort ist halt einfach aus den Erfahrungen sprachliche Probleme etc., dort müssen wir verstärkt reingehen. Das mhm, sind viele Probleme, die verschlafen wurden, aber man muss auch sagen, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen
ja,
und jetzt müssen wir einfach gucken, was machen wir daraus.
Ja.
Na, und ja, das sind zum Beispiel so Aspekte, wo man drüber nachdenken soll oder drüber reden müsste.
Mhm. Ja. Wir werden jedenfalls unsere Podcast-Folge verbreiten und ich denke mal, wer das hört, wer dich hier gehört hat, der weiß, dass, was er jetzt als nächstes machen muss, wenn er es nicht schon getan hat, nämlich zack, Ärmel hoch und impfen lassen,
ja, genau,
damit er eben nicht die Betten auf den Intensivstationen voll machen muss. Philipp, war eine wundervolle, interessante, spannende Stunde.
Oh,
wir haben wirklich, also ich könnte jetzt noch eine Stunde erzählen, aber irgendwann müssen wir auch mal aufhören. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für die ganzen vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Das war wichtig und spannend auch mal, ich sag mal, diese ganze Situation aus der anderen Sicht, aus der Sicht der Pflegeseite zu sehen. Ja, also ich fand es super spannend und ich denke, unsere Zuhörer auch. Ich danke dir ganz herzlich und mal gucken, vielleicht sehr wahrscheinlich hören wir uns nochmal wieder und sprechen uns nochmal wieder und machen noch eine Folge.
Sehr gerne. Dann können wir drüber reden, was jetzt sich geändert hat oder
genau,
sich
oder auch nicht. Alles klar, ihr Lieben. Das war schön mit euch und wir sagen hier Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.